Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Ich sende euch schöne Grüße aus meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio hier in Berlin und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt für diese schöne Sendung mit Ceci Leonhardt. Den Namen hat vielleicht schon mal die ein oder andere Person gehört. Wenn nicht, habt ihr aber schon mal was von Ceci gesehen, weil Ceci macht Aktionskunst, politische Kunst, politischen Aktivismus. Ceci ist Künstlerin und ihre Kreativität, die nutzt sie, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass vor dem Haus des AfD-Politikers Höcke vor ein paar Jahren jemand das Mahnmal der Schande nachgebaut hat. Und da war Ceci maßgeblich mit beteiligt. Heute ist Ceci unterwegs mit den radikalen Töchtern und hilft Menschen, den Weg zu finden in künstlerischer Aktivität, in künstlerischen Aktivismus. Es ist total großartig. Sie motivieren viele Menschen, sich irgendwie zu engagieren, ihnen auch die Angst zu nehmen. Wirklich tolles Interview. Es gibt einen ziemlich coolen Start. Ich habe Ceci dazu gebracht zu rappen. Das ist wohl eine ganze Weile her, dass sie das letzte Mal getan hat. Aber darüber hinaus reden wir auch wirklich über ganz praktische Dinge. So, wie wird man denn aktiv und was braucht es? Warum ist es so, dass so viele Menschen Angst haben? Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bitte tut mir einen Gefallen. Kommentiert und lasst mal einen Daumen oder ein Herz da auf den üblichen Plattformen Spotify oder Apple Podcasts. Das wäre gut. Das tut uns allen gut. Ein bisschen mehr Reichweite für mich, ein bisschen mehr Reichweite für den Podcast. Und euch tut's nicht weh. Dankeschön. Viel Spaß. Und hallo Ceci.
Hi. Mein Name ist Ceci, der hat eine ganz besondere Geschichte, aber dazu werde ich vielleicht später drauf nochmal eingehen.
Ah, ich muss mich erst qualifizieren.
Ja, vielleicht auch das Publikum, das sonst potenziell
aber die
hören
können sich ja nicht qualifizieren.
Ja, deswegen, das läuft dann über dich, die Qualifizierung.
Ich habe mir Folgendes überlegt, ich habe eine Information über dich ausgegraben und dann habe ich mich gefragt, ob du es noch kannst. Kannst du noch rappen?
Ich weiß es nicht.
Wann hast du denn das letzte Mal probiert?
Also richtig gerappt habe ich das letzte Mal, glaube ich, 2002 oder 2003 irgendwann mal. Vielleicht mal unter der Dusche. Ja, also ich hatte so einen Rap, mit dem bin ich eingestiegen, der ging ungefähr so. Meine Ausnahme hat einen Namen, nenn mich Herzdame, ja no frills, haben die Skills, brauchen keine Männerarme, auch kein Dolce Gabbana, sexy auch im Pyjama, aus Strahlung gleich der Sonne, noch viel heißer als Lava.
Wow.
Genau.
Nee, danke. Voll gut. Wann hast du das letzte Mal öffentlich gemacht? Das ist ja quasi dann sowas wie eine Reunion, dann, weil fehlen noch ein paar Leute. Wie viele wart ihr?
Wir waren zu viert. Wir hatten zwei DJs, also wir waren eine komplette Frauencrew. Anna und D-Nice.
Ja, D-Nice.
D-Nice. Und eine sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der ich immer noch sehr gut befreundet bin, Lou.
Aber ihr rappt nicht mehr?
Nee, leider nicht.
Tja, denk da mal drüber nach. Vielleicht ist das. Was hat dir das Rappen beigebracht, was dir hinterher im Leben geholfen hat?
Oh, ich glaube, ich habe es einfach nur gemacht. Ich habe es gemacht und ich glaube, erst im Nachhinein habe ich verstanden, wie mutig das von mir war. Also was wir gemacht haben als Frauen damals in Stuttgart, das war ja total die Hip-Hop-Szene damals, super Männer dominiert natürlich, wie überall. Und wir haben viele Gigs nicht bekommen, die wir gerne gehabt hätten. Aber was wir gemacht haben, war, dass wir einfach zu Hip-Hop-Jams gefahren sind. Und da waren die großen Künstler da. Und dann waren wir am Schluss, gab es immer ein Open Mic. Und dann sind wir mit unserer Minidisc gekommen und haben gesagt, hey, dürfen wir auch noch ein paar Songs spielen? Und dann sind wir einfach auf die großen Bühnen rauf und haben sozusagen dieses Open Mic-Session gecrushed und hatten unsere Songs dabei und haben immer 3-4 Songs irgendwie dann selber gerappt. Und ich meine, das ist unglaublich mutig. Also wirklich, das waren so Stars damals. Ich weiß nicht, Kreuzfeld Jakob
ja.
Und ich weiß nicht, Torch und weiß nicht, so, also die ganz großen, ja, aber ja, 5 Sterne Deluxe und solche Leute waren da. Und wir sind dann einfach auf die Bühne. Und genau, und ich meine, ich war 17, Lou war noch jünger und wir haben es einfach gemacht.
Und eure Eltern haben das erlaubt?
Ich glaube, die wussten teilweise nicht, wo wir hinfahren. Wir haben gesagt, wir übernachten gegenseitig beieinander. Ich meine, allein reinzukommen mit dem Backstage, haben wir irgendwelche Dudes gefragt, hey, können wir euer Backstage-Bändchen haben? Haben die es abgeschnitten, haben wir es festgeklebt, sind dann halt irgendwie da reingekommen. Also wir waren kreativ und wir wollten es unbedingt.
Krass, also so eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag gelegt. Radikalere Hartnäckigkeit?
Ja, ich würde sagen, es oft ist ja der Unterschied zwischen denen, die es irgendwie schaffen, nicht, dass sie talentierter sind als andere, sondern dass sie eine unglaubliche Penetranz mit sich bringen. Und diese Penetranz, dieses wirklich penetrant bleiben und sich nicht schämen, das ist wirklich was, ja, aber da kommt auch eine Naivität mit. Und diese Naivität habe ich im Laufe der Zeit auch ein bisschen verloren. Also die hatte ich damals.
Hol sie dir zurück.
Ja, unbedingt, unbedingt. Die will ich ja jetzt weitergeben mit Radikale Töchter.
Relevanz durch Penetranz. Relevanz durch Penetranz. Kein Scheiß. Ich bin mal zu einem Termin gekommen mit einer sehr exponierten Person. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt und meinte, ja, warum hast du dich denn dann irgendwann drauf eingelassen? Hast es gemacht? Da meinte er, Jus, du hast meinen Assistenten so oft genervt, dass der irgendwann meinte, du, der muss wichtig sein. Relevanz durch Penetranz. Und man muss das wirklich, man muss von diesem Gefühl, dass einem das peinlich ist, irgendwie wegkommen.
Ja, und ich würde sagen, das ist wirklich was, das können einfach, das ist zwar vielleicht ein Klischee, aber das können männlich gelesene Personen häufig so viel besser.
Verdammt, ich war bis eben stolz drauf.
Nein, das ist ja großartig, dass du es kannst, weil es können ja trotzdem immer noch viel zu wenig Leute, die was Wichtiges bewirken wollen in dieser Welt, machen das ja, weißt du, deswegen ist das so wichtig. Was ist, warum bin ich penetrant? Es geht ja nicht darum, penetrant irgendwelche dämlichen Autos zu verkaufen, sondern penetrant wirklich was Gutes in die Welt zu bringen. Und ich glaube, da müssen wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Alle. Also was will ich in die Welt bringen? Und wenn es wichtig ist und Gutes tut, dann braucht es diese Penetranz und dann geht's um die Sache und nicht um mich, um mein Schamgefühl und so weiter und so fort.
Ja, Schamgefühl ist echt ein Thema. Ich habe das regelmäßig am Wickel, also nicht bei mir selber, sondern wenn ich mit anderen Leuten drüber rede, weil ich ganz tief in mir drinne, vielleicht auch ein bisschen überzogen, so ein Selbstverständnis habe, dass man mit allen Menschen reden kann. Ich glaube das wirklich. Also wenn wir beide jetzt hier sitzen und du sagst, mit wem würdest du gerne mal reden?
Ich könnte mir vorstellen, mit allen möglichen Leuten zu reden. Also wirklich, mich interessieren Menschen einfach unglaublich. Also ich finde es genauso spannend, irgendwie mit Jugendlichen in Thüringen auf dem Land zu reden, wie ich es vielleicht mega spannend finde, Annalena Baerbock zu fragen, was sie mit ihrer feministischen Außenpolitik gerade am Start hat. Also ja, da mache ich nicht so richtig Unterschiede.
Ich glaube, dass ich finde das gut, dass du da keinen Unterschied machst. Ich mache auch keine Unterschiede. Der Punkt, den ich machen wollte, vielleicht einen Schritt zurück. Ich stimme dir total zu, die haben beide wahrscheinlich sehr wichtige Dinge zu erzählen. Sehr unterschiedliche Dinge, aber Dinge, die gehört werden sollten. Ich glaube, dass ganz wenig Leute ein Gefühl dafür haben, dass du auch mit Annalena Baerbock reden kannst. Ich glaube, dass das so ein Politikproblem ist. Das sind immer die da oben und wir hier unten. Und meine persönliche Erfahrung ist, du kannst mit allen reden. Du kannst denen schreiben, du kannst sagen, ich möchte zu der nächsten Bürgersprechstunde im Wahlkreis von Annalena Baerbock, da will ich hin und dann will ich mit der Frau reden. Und dieses Verständnis fehlt leider ganz vielen.
Aber woher hast du das?
Weiß ich nicht.
Ja, das ist halt so spannend, weil das ist nämlich, ich glaube, das ist wie die Penetranz ein Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Menschen, die das Gefühl haben, in sich selbst eine Selbstwirksamkeit zu haben, also das Gefühl zu haben, ich kann etwas bewirken und potenziell schaffe ich es, und Menschen, die das Gefühl haben, nee, das wird eh nie etwas und das schaffe ich nicht. Und deswegen würde mich total interessieren, ob du weißt, woher das kommt.
Also normalerweise bin ich ja hier derjenige, der die Fragen stellt, aber ich möchte die gerne mal antworten. Also zum einen, ich habe eine grundfeste Überzeugung, was Demokratie angeht. Mhm. Verdammt, also am Ende haben wir die doch gewählt. So, es ist ganz einfach. Und wenn wir die wählen, dann haben wir auch ein Recht, mit denen zu reden. Und das finde ich, das ist so ein, ich weiß nicht, ob das naiv ist oder ob das dumm ist, aber ich fahre damit ganz gut. Aber ich habe das auch bei Leuten, die anders im Leben stehen. Also nicht als gewählte PolitikerInnen oder gewählte VolksvertreterInnen, sondern als whatever, UnternehmerInnen, KünstlerInnen, wer auch immer. Weil ich mir auch da immer denke, hey, kennst du Suki? Suki?
Mhm, klar.
Die hatte ich im Interview vor einer ganzen Weile und die hat was gesagt, die meinte so, ey Jus, weißt du was? Die kacken auch alle im Hocken. Und ich so, ja, genau, das ist es. Es sind halt auch nur Menschen. Ich habe gerade mit Sarah, mit meiner Lebensgefährtin, gewettet, dass ich schaffe, mit Bill Kaulitz zusammen Mittag zu essen. Mhm. So, ich wüsste auch nicht, warum nicht.
Ich fliege in 4 Tagen nach L.A. Ich kann es ja mal ausprobieren.
Triffst du ihn?
Wir sind dran.
Ist das jetzt geleakt? Sag ihm schöne Grüße.
Ja,
mach Wenn er das nächste Mal in seiner Heimat, der kommt aus Wolmerstedt.
Ah ja.
In Magdeburg, also das ist die Stadt neben Magdeburg. Mhm. Sag ihm, ich würde ihn gerne mal treffen.
Ich sag Bescheid.
Vielleicht schickt mir das Universum das jetzt. Wir müssen mal das ein bisschen mehr kanalisieren. Radikale Töchter, was heißt es, eine radikale Tochter zu sein? Kann ich eine radikale Tochter sein?
Natürlich kannst du eine radikale Tochter sein. Radikale Tochter ist eine Haltung, eine Lebenshaltung, eine Einstellung. Tochter steht dafür, dass wir das Patriarchat überwinden wollen für alle Menschen, dass es um Gleichheit geht, um Freiheit, um Gerechtigkeit. Und vor allem geht es um Radikalität. Und was wir damit meinen, ist, dass es uns klar wird, dass, da sind wir auch sehr bei dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, dass Regeln etwas sind, die wurden gemacht von Menschen. Das heißt, sie können potenziell auch verändert werden. Und sie sind dafür da, auch vor allem in der Demokratie, dass wir sie alle mitgestalten und auch mit verändern, so dass es uns allen zugute kommt, dass wir etwas mitgestalten.
Das ist voll gut, denn ihr gebt quasi den Menschen mit, dass sie selber gestalten können.
Ja, also das geht im Kern darum, mit künstlerischen Methoden. Ich selber komme aus der Aktionskunst.
Da komme ich gleich noch drauf.
Da erzähle ich gleich auch noch mal was dazu. Aber es geht im Kern darum, dass mich macht etwas wütend, ich finde was ungerecht, ich fühle mich ohnmächtig und wie kann ich das eigentlich umsetzen in etwas, wo ich vielleicht zur Gestalterin werden kann von dem, wie ich wirklich leben möchte.
Mich catcht das Thema richtig. Das ist, ich habe mir einen sehr langen Vortrag von dir angeguckt, der geht eine Stunde, wo du im Hintergrund läuft eine Präsentation mit, kann man auf YouTube, ich glaube, ich verlinke das dann hinterher auch. Und zuerst dachte ich, oh Mann, das wird voll Fahrt. Und dann dachte ich so, krass, was ihr alles gemacht habt. Vielleicht, ich bringe zwei Beispiele und du kannst es kurz erzählen. Das ist noch aus deinem vorherigen Leben, als du noch bei dem Zentrum für politische Schönheit warst. Ihr habt zum einen dieses wunderbare Ding, ich liebe es, mit den Stelen gemacht. Und zum anderen das mit der Insel. Das fand ich fast noch geiler. Das hat mich einfach, ich saß davor und dachte, geil. Willst du es ganz kurz erzählen? In zwei kurzen Sätzen. Weil eigentlich würde ich ja mit dir darüber reden, was du jetzt machst.
Ja, ich habe jahrelang politische Aktionskunst gemacht mit einem Kollektiv, das heißt Zentrum für politische Schönheit. Und das Zentrum für politische Schönheit hat eben unter anderem damals, 2017, nachdem die AfD gerade in den Deutschen Bundestag eingezogen ist und wirklich, ich hatte das Gefühl, das Blut ist vielen Deutschen in den Adern gefroren, mit dieser Aussicht darauf, dass wirklich wieder eine nationalistische, rechtsextreme Partei in unserem Bundestag sitzt. Ich meine, mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und damals hatte der Höcke, der Faschist aus Thüringen, gesagt, dass wir eine 180-Grad-Wende in unserer Erinnerungspolitik brauchen und dass das Denkmal für die ermordeten Juden, das in Berlin steht mit den Stelen, ein Denkmal der Schande ist. Und das wollten wir so nicht auf uns sitzen lassen. Und wir haben damals dann über 9 Monate lang minutiös geplant, wie bekommen wir, und das war unser Think Big damals, wir dachten damals, wir wollen das gesamte Holocaust-Mahnmal aus Berlin 1:1 um sein Haus in Thüringen drumherum bauen, damit er für immer daran erinnert wird, was unsere Erinnerungspolitik ist. Und das haben wir nicht ganz geschafft. Es sind dann letztlich 24 Stelen geworden. Aber die kann er sehen, jeden Tag, wenn er aufwacht, immer noch. Also ich bin nicht mehr so im Kontakt mit den Jungs vom Zentrum, aber damals haben wir Spenden gesammelt und gesagt, 10 Jahre bleibt es da stehen. Das heißt, es müsste mindestens bis 2027 da stehen bleiben, in dem Garten, den wir gemietet hatten. Und für
ich glaube, ich war mal hin. Das ist ein schöner Familienausflug eigentlich.
Das ist ein wunderschöner Familienausflug. Ist auch eingetragen auf Google Maps und es gibt viele antifaschistische Kollektive drumherum, die haben dann Führungen gemacht dort und darüber erzählt und so. Also wirklich ein Kleinod.
Und dann noch bitte noch, weil ich es jetzt schon angeteasert habe, einmal das Beispiel mit der Insel.
Ja, die Insel, genau, die ist schon länger her. Das ist eigentlich eine ganz kleine Aktion gewesen, aber von der Idee her ging es darum, Rettungsinseln im Mittelmeer zu verankern und zu gucken, okay, was kosten die? Und es war ähnlich wie in so Badeseen, so Schwimmpantheon-Inseln, die man dann verankert hat. Und da haben wir eine damals gewässert, das Geld zusammengekriegt im Mittelmeer. Das heißt, wenn Menschen in Seenot geraten, könnten sie halt potenziell, wüssten sie, wo die Inseln sind. Wäre eine Idee, die könnte man jetzt 1:1 nehmen und wieder umsetzen.
Ich finde es richtig gut. Ich finde es richtig, richtig gut. Du hast für mich eine Lücke geschlossen. Ich habe mir das angeguckt und dann hatte ich einen Aha-Effekt. Weil wir haben unterschiedliche Aktionen selber mit unserem Team gemacht und ich dachte immer, das wäre Guerilla-Marketing. Weil ich es nicht anders verorten konnte. Und dann im Nachgang ist mir klar geworden, Aber wahrscheinlich war es das gar nicht. So, weil gar nicht das Verkaufen primär war. Es ging nicht um den Marketing-Effekt. Aber kannst du mir ganz kurz einmal den Unterschied erklären, weil ich bin durcheinander gekommen. Also es gibt politischen Aktivismus, es gibt aktivistische Kunst und es gibt politische Kunst.
Ja, also da streite ich mich ganz gerne auch an Universitäten dann mit DesignerInnen, die dann die Grenze ziehen zwischen Kunst und Design und AktivistInnen und KünstlerInnen. Ich würde für mich sagen, viele AktivistInnen benutzen künstlerische Mittel und Methoden mittlerweile, weil es einfach eine Möglichkeit ist, um Aufmerksamkeit auf eine Sache zu zeigen oder zu erregen. Also Greenpeace beispielsweise ist ein super gutes Beispiel, wie sie von Anfang an wussten, dass ein gutes Bild von einer Aktion einfach eine Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken kann. Und wir brauchen die Presse und wir brauchen das Storytelling und wir brauchen die Headlines, wenn wir irgendwo in irgendeinem Meer weit draußen erzählen wollen, was mit den Walen los ist. Das heißt, man bedient sich sozusagen künstlerischer Mittel und Methoden. Das würde ich sagen, das machen viele AktivistInnen, auch Extinction Rebellion beispielsweise oder auch andere, dass man ja mit diesen, ja, einfach über Sichtbarkeit geht, über Emotionalität, über Bilder. Und dann würde ich aber für mich sagen, also aus dem Zentrum kommt, also ich komme aus der Kunst. Ich würde mich klar als Künstlerin sehen und die Kunstaktion, da geht es immer um ein politisches Thema und es geht darum, diese Unfassbarkeiten, die in unserer Welt passieren, darauf ein Licht zu scheinen und das hervorzulocken. Also mich hätte nie eine Kunst interessiert, die nicht auch politisch ist. Aber mir geht es nicht in erster Linie um das Ergebnis. Also mir geht es nicht darum, 10.000 Unterschriften dazu zu bekommen oder das und das Geld zu sammeln und so weiter und so fort. Also das Ergebnis steht nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher das, was es im Publikum oder in den Menschen, die es rezipieren, auslöst. Und dieses Auslösen hat dann viele verschiedene Ebenen im besten Fall. Also es fängt an mit einem Mahnmal beispielsweise. Aber was erzähle ich noch darüber? Wir haben darüber auch erzählt, so wie gehen wir um beispielsweise in Deutschland mit, wie genau müssten wir hingucken bei Nazis? Welche Aufgabe hat eigentlich der Staat oder haben wir auch als BürgerInnen? Wie genau dürfen wir, müssen wir vielleicht beobachten? Was ist die Geschichte von etwas? Also diese Vielschichtigkeit, das ist eigentlich das, was mich daran interessiert. Und dass man manchmal nicht genau messen kann, was macht es mit den Leuten, die das gesehen haben? Also was löst es in ihnen aus? Und AktivistInnen wollen, glaube ich, eher arbeiten dann auf ein klares Ziel hin. Also das Null-Grad-Ziel, weiß nicht, keine Ahnung. Ja.
Warum machst du das? Du hättest dich auch einfach zurücklehnen können, hättest den Pinsel nehmen können und hättest ein bisschen Bilder gemalt. Wäre auch cool gewesen. Also was macht den Unterschied?
Ich glaube einfach, dass ich in mir eine politische Wut tobt schon seit meiner Jugend. Und die will einfach raus und die will mich verhalten oder ins Verhältnis setzen zu dieser Welt. Und politische Wut hört sich so negativ an.
Also gar nicht, ich richtig
glaube,
gut.
Ich glaube, es ist wirklich eher sowas so, ich bin eine unfassbare Menschenfreundin. Ich glaube einfach an die Menschheit. Und ich möchte, und ich glaube an jeden einzelnen Menschen. Und ich glaube einfach daran, dass es diese Momente der Inspiration geben sollte für Menschen, sich einzusetzen, Haltung zu beziehen, sich einzubringen und dass das jeder von uns in sich trägt. Und das ist irgendwie so, das treibt mich an.
Hast du manchmal das Gefühl, dass sich diese politische Wut, die du hast, dass sie dich selber überfordert?
Ja.
Ja, geschlossene Frage, ehrlicher Amateurfehler. Inwiefern denn? Es ist, als würde es einfach nicht aufhören, weißt du? Das meine ich, das ist so viel, ich verstehe das, ich sehe das auch gar nicht negativ, dieses Wort Wut, ich sehe da schon auch sehr viel Positives drin, gerade als Primäremotion. Aber wenn man so aktiv ist und so viele Dinge macht und trotzdem das Gefühl hat, es bewegt sich so langsam und so viel bewegt sich rückwärts. Ich meine, wir können ja gleich noch drüber reden, Landtagswahlen stehen an in Thüringen.
Ja, schrecklich.
So, ich kriege da richtig Krämpfe. So, guck mal, kriege ich Gänsehaut. Und nicht, weil ich es geil finde, sondern so, weil es mich einfach echt schüttelt innerlich. Also was macht das mit dir, wenn da so viel politische Wut ist und das Herz brüllt und es passiert so wenig?
Also das ist ja das Kerngeschäft unserer Arbeit mit Radikale Töchter. Weil, also das ist ja so, das geht uns ja allen so, dass wir das Gefühl haben, da ist so eine Ohnmacht hat sich breit gemacht, dass wir einfach seit Jahrzehnten strampeln, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, dass so viele Initiativen sind, die antifaschistische Arbeit machen. Und man hat das Gefühl, man läuft gegen Windmühlen sozusagen, das, was du sagst. Vielleicht nochmal zu mir. Also ich denke, dass sich das geändert hat, dass diese politische Wut in meiner Jugend viel schwieriger und mir viel mehr Ohnmacht gemacht hat, weil ich sozusagen keinen konkreten Output hatte. Also ich hatte nichts, wo die rauskommen konnte. Ich hatte keine Bande, mit der ich das gemeinsam ausleben konnte. Stringent, ich war auf der Suche. Ich hatte super krass das Gefühl, dass alles viel zu viel ist. Und ich habe schon auch jetzt durch die Arbeit mit Radikale Töchter das Gefühl, einerseits eine Bande gefunden zu haben von Menschen, was unglaublich viel Hoffnung macht, weil man irgendwo hingeht und einfach großartige Menschen trifft, die auf ein gleiches Ziel zuarbeiten, die unglaublich viel Humor mitbringen und Leichtigkeit und Leidenschaft. Und das hilft total, weil dann gibt's auch einfach Tage, an denen legt man die Füße hoch und ruht sich auch mal aus. Und das ist wichtig.
Und habe ich auch gehört, sowas soll es geben. Voll ja, strange, dass Menschen ja, sowas machen.
Sehr merkwürdig, oder? Schön, konnte ich nicht verstehen, jahrelang, aber jetzt schon. Und ja, das andere ist halt, dass du also damit arbeiten wir, dass es darum geht, eine Sache nach der anderen zu machen. Also ein klares Ziel zu haben für die politische Wut, etwas, worauf ich zuarbeite, dann das zu machen und dann das Nächste an mich ranzulassen und nicht alles gleichzeitig, weil sonst passiert gar nichts.
Was ist dein nächstes Ziel? Jetzt hast du mir die Frage ja quasi schon vorformuliert.
Also für uns ist jetzt erstmal natürlich so ein Etappenthema sind die Landtagswahlen gerade, vor allem in Sachsen. Wir arbeiten gerade viel in Sachsen, das heißt, wir arbeiten da auch an Kunstaktionen, zu denen ich jetzt nicht näher was sagen werde, aber die stattfinden werden zu den Landtagswahlen, daran arbeiten wir. Aber generell ist so dieses größere Ziel ist für uns in unserer Arbeit oder für mich in meiner Arbeit ist klar zu schauen, wie kann ich die Zivilgesellschaft, wie kann ich die Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben und eigentlich was tun wollen würden, wie kann ich sie inspirieren, selber ins Handeln zu kommen? Und wie kann ich ihnen ein Instrumentarium an die Hand geben, dass sie sich trauen, Demonstrationen anzumelden, Petitionen auf die Wege zu bringen, Kunstaktionen zu machen, was auch immer in ihnen liegt, dass ich mit meiner Arbeit und wir mit unserer Arbeit dazu beitragen können.
Ja, voll gut. Wie befähigt man den Menschen, mutig zu sein, wenn sie im Grunde umzingelt sind von Faschisten?
Du, da gibt's ganz unterschiedliche Beispiele. Aber eine Sache ist erstmal, dass wir nicht so leicht aufgeben. Also was ich krass merke an Menschen, und da schließe ich mich unbedingt nicht aus, ist, dass wir ganz schnell bei den kleinsten Sachen sind so, ah ja, ich kann da ja keine Demo anmelden, weil dann kennen die meine Adresse und dann, ja, scheiße, geht halt nicht. Oder, ah ja, die Faschisten stehen halt da, die wissen, wo ich wohne, weil sie sehen mich, geht halt nicht. Aber was mir wirklich auf jeden Fall die Arbeit mit politischer Aktionskunst mitgegeben hat über all die Jahre, ist so dieses geht nicht, gibt's nicht. Das heißt, okay, es geht so nicht, aber wer verbietet es mir denn als mit rosa Teddybärenkostüm eine Demo anzumelden beispielsweise und meine Freundin in Berlin zu fragen, ob sie für mich die Demo anmeldet und für ein Wochenende da ist. Also das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, aber für so viele Themen, also in den allermeisten Fällen haben wir noch nicht mal 3 Stunden Recherche mit irgendwas verbracht, sagen aber schon, ah, das geht nicht. Und das ist wirklich was, da merke ich richtig, das ist was, das kotzt mich an als Haltung, aber das wird uns auch beigebracht. Also das ist ja schon etwas, was uns, sei es in der Schule, also dieses wirklich selber denken und radikal nach Wegen suchen und das möglich machen, das ist nicht was, was wir lernen. Also das wäre so das Erste, würde ich sagen.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Du machst so ein kritisches Gesicht.
Ich muss daran arbeiten, wirklich, ich muss daran arbeiten. Ich gucke überhaupt nicht, ich denke nach, weil das total resoniert. Ich bin überhaupt nicht kritisch, sondern ich denke drüber nach. Ich frage mich, wahrscheinlich ist das ganz viel Angst vor der eigenen Courage. das vermute ich einfach. Ich gebe dir ein Beispiel, das ist jetzt aber echt aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin noch dabei, das zu verarbeiten. War ein unschönes Erlebnis. Wir waren vor kurzem, unser Sohn ist an der Waldorfschule und die machen einmal zum bestimmten Klassenabschnitt, fahren die mit ganz vielen anderen Waldorfschulen zu einer Olympiade. Und dann sind ganz viele unterschiedliche Kinder dabei. Und das war vorbei, es war abends. Wir standen mit unserem Wohnmobil, wir waren die einzigen, die mit dem Wohnmobil waren, unten am See. Und dann fuhr ein Boot vorbei. Und die haben ein Lied gespielt, das ein paar Wochen vorher auf Sylt gespielt wurde und haben schön laut auf dem Boot gestanden und haben geschrien. Und ich habe echt gehadert, was ich mache. Weil ich habe diese ganzen Kinder vor Augen gehabt, die dort standen, die alle auch sehr viele unterschiedliche Hintergründe hatten. Dann diese Idioten, die übers Wasser gefahren sind. Dann habe ich habe wirklich gezögert, was ich mache. Und habe überlegt, ob das ein Punkt ist, die Polizei zu rufen. Und ob offensichtlich ist es ein Punkt, die Polizei zu rufen. Ich habe es im Ergebnis auch getan, aber ich habe so ein Widerstreben gemerkt. Und ich bin jetzt kein Mensch, der da zurückzuckt. Und trotzdem habe ich es gemerkt in dem Moment, weil ich dachte, wow, wir stehen hier alleine mit dem Wohnmobil auf dieser Wiese heute Nacht. Was mache ich, wenn die zurückkommen? Mhm. Und ich glaube, das meine ich mit Angst vor der eigenen Courage. Mhm. Und die Frage ist, wie überwindet man das?
Ich würde sagen, da komme ich gleich nochmal dazu, weil ich würde sagen, das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja. Für mich, der Punkt, den ich gerade versucht habe zu erklären, war dieses fast reflexhafte Sagen, dass etwas nicht möglich ist, bevor ich es nicht recherchiert habe. Dein Fall, den du gerade erklärt hast, ist ja eher so ein klassischer Zivilcourage-Fall. Also irgendjemand wird dann angegriffen, etwas passiert jetzt und du hast eigentlich gar nicht so viel Zeit, dir zu überlegen, was sind eigentlich die nächsten Schritte, die daraus folgen. Aber Handlung hat ja ganz häufig damit zu tun, ich habe ja sehr viel Zeit, es zu planen. Also ich kann mir ja ganz genau überlegen, was möchte ich verändern, wie möchte ich vorgehen und was brauche ich dafür, auch für meine Sicherheit beispielsweise. Also wie kann ich mich schützen, wie kann ich eine Meldesperre einrichten, wie kann ich nicht mit meinem Klarnamen da stehen?
Was ist eine Meldesperre?
Eine Meldesperre ist zum Beispiel, also es gibt die einfache Meldesperre, die würde ich fast jeder Person, die politisch aktiv ist, mittlerweile empfehlen. Es geht darum, dass nicht jeder oder jede auf dein Melderegister zugreifen kann. Und man kann nämlich eine Anfrage, so ist es in Berlin, ich weiß nicht, ob es bundesweit so ist, kann man gegen 10 Euro beispielsweise sich ausgeben als eine Person, sagen, du schuldest jemand Geld und so weiter und so fort, dann kriegst du Auskunft, wo wohnt die Person. Ja, richtig krass. Und das ist einfach wichtig. Also wenn ihr politisch arbeitet, wir haben das alle, dann hat man eine Meldesperre. Das heißt, nicht jeder kann darauf zugreifen, wo wohne ich. Das ist natürlich im Dorf viel schwieriger, wenn ich erkannt werde sofort. Aber was ich damit meine, ist, auch da gibt es höchstwahrscheinlich Möglichkeiten, sich besser zu schützen.
Das war gut. Sind das Sachen, die ihr dann den Menschen erklärt, wenn ihr mit denen arbeitet?
Ja, teilweise geht es sozusagen, also weil du mich ja gefragt hast, was macht Menschen mutiger? Also es geht einerseits darum, auch zu wissen, was sind meine Rechte und auch Pflichten. Und meine Rechte sind auch juristische Thematiken. Also wer darf wann gegen mich klagen? Wie funktioniert das beispielsweise? Oder
ist gerade im Licht aufgegangen.
Ja, wow. Ja, genau. Also es gibt einfach handfestes Wissen mitzugeben, ist ganz wichtig, weil dann weiß ich, ich kann handeln. Das ist so, wie wenn ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, dann fühle ich mich viel sicherer. Beispielsweise, wenn irgendjemand irgendwas hat, sofort stabile Seitenlage. Ich weiß einfach Bescheid, ich bin dann Profi. Also es geht eigentlich um Skills, es geht darum, solche Sachen zu üben, zu wissen, wie melde ich eine Demo an, zu wissen, darf jemand meinen Ausweis kontrollieren, XYZ, sowas. Und andererseits geht es aber auch um diese nächste Frage, die du ja gerade gestellt hast, sozusagen diese Zivilcourage-Frage und dieses Training nach Mut. Und ja, das ist was, das kann man natürlich, man kann dazu Inspirationen geben, würde ich sagen. Was gab es in der Geschichte für Menschen, die etwas getan haben und die sich eingesetzt haben? Aber Protest war eigentlich nie, also wenn man ProtestforscherInnen anschaut, Protest war eigentlich nie was Zufälliges oder wo Leute sich einfach so aus einer Laune heraus entschieden haben zu protestieren, sondern meistens waren das ja auch sehr, sehr gut geplante Aktionen von ganzen Organisationen, sei es in der Bürgerrechtsbewegung oder auch der Frauenrechtsbewegung. Das finde ich immer interessant, das zu wissen, dass das was ist, was einfach, was man lernen kann.
Ich habe voll den Aha-Moment. Also ich habe wirklich bis jetzt total naiv gedacht, ja, gehen halt Leute los und stellen sich auf die Straße. Mir war gar nicht klar, dass es so einen langen, das ist jetzt auch echt ein bisschen dämlich, aber also gerade bei den Beispielen, die wir vorhin besprochen haben, wie zum Beispiel das mit den Stehen, ist mir schon irgendwie klar, dass es eine lange Vorarbeit ist. Aber dass man auch in einem kleineren Rahmen, wenn man vor Ort aktiv werden möchte, sich sehr viel mehr Gedanken machen kann, um trotzdem sicher zu sein, da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Voll gut, voll den Aha-Moment gehabt. Was nimmst du denn mit aus den Gesprächen? Also ich habe anderen Interviews entnommen, dass ihr gerne in den ländlichen Raum fahrt. Ist das richtig?
Ja, mir war es vor allem wichtig, ich liebe es rauszugehen aus Blasen. Also ich habe schon immer gerne Kunst gemacht, aber ich hätte nie gerne nur auf einem Theater Regie geführt, auf einer Bühne beispielsweise. Also es musste irgendwie immer der Moment sein, dass man den Raum sprengt und davor geht. Also ich bin großer Christoph Schlingensief-Fan beispielsweise. Christoph Schlingensief, musst du dir unbedingt, danke, dass du sagst, ich finde es voll wichtig, sowas direkt anzusprechen. Schau dir unbedingt mal Christoph Schlingensief an. Ist ein Theatermacher, einfach ein crazy Dude, würde ich sagen. Durch und durch, der das Theater revolutioniert hat, so Ende der 90er, Anfang 2000. Und der war für mich auch politisches Theater gemacht hat. Der hat eine Sache gemacht, Aktionskunst in Wien, zu den Wiener Festwochen Ausländer raus. Das musst du dir unbedingt angucken.
Hab's notiert.
Und das war es für mich auch. Also politische Aktionskunst musste für mich dann auch Menschen erreichen. Und das bedeutet halt, dass man aufsuchend ist. In der politischen Bildung habe ich dann alles gelernt, weil ich komme nicht aus der politischen Bildung, heißt das aufsuchende politische Bildung. Das heißt, wir warten nicht darauf, dass Leute zu uns kommen, sondern wir fahren dahin, wo die Menschen sind. Und das finde ich ist ein voll wichtiger Punkt. Und ich finde es großartig, in eine Klasse zu fahren, beispielsweise von Schülern, muss man sagen, oft auch in so klassischen männerdominierten Berufen, die erstmal super skeptisch sind, so radikale Töchter, wer kommt denn jetzt, die antifaschistischen Schwestern oder was ist das denn, so sind die drauf und dann mit denen halt über die Kunst ins Gespräch zu kommen. Die haben noch nie was vom Zentrum für politische Schönheit gehört, so wenn du die fragst, ja, Politik, was macht das mit dir? Keine Ahnung. Was ist denn Politik? Ein Wahlplakat, ein Politiker. Was ist denn für dich politisch? Das ist so, und das liebe ich, weil es sind so tolle Menschen. Es ist meistens so geile Aktionen, die dann am Schluss dabei rauskommen. Und so wichtige Themen auch, die Themen von Gerechtigkeit und von, ja, einfach, ja, Menschen zu begegnen, denen ich sonst einfach null begegnen würde.
Hast du ein Beispiel für so eine geile Aktion? Du hast es jetzt eben so schön gesagt.
Ja, also, das war eine schwierigere Klasse, aber die kommt mir jetzt gerade einfach in den Sinn, weil ich sagen würde, das war eine Klasse, die war von ihrer ganzen Haltung super AfD-lastig, also von dem ganzen Gequatsche, was sie hinterher gequatscht haben. Und wir haben sehr, sehr viel darüber diskutiert, gerade über dieses Stehlen-Stück, was wir auch mitgebracht haben, die Aktionskunst. Und sie haben so gesagt, so ein Scheiß, dafür Geld auszugeben und so. Und wir sind dann über Fragen immer näher dahin gekommen, so um zu merken, so was ist eigentlich das, was sie umtreibt und einfach zu merken, was teilweise für eine unfassbare Armut herrscht in ihren Familien und Mangel an Zuwendung, Mangel an Liebe. Und wir haben dann eine Aktion entwickelt ein Stadtfest für Kinder in dieser Stadt sozusagen. Mit DJs, die sie dann gerne einladen wollten und Spenden, die gesammelt wurden. Und es war sowas ganz, ja, Einfaches, also es war jetzt nichts, was neu ausgedacht wurde, aber es kam so aus ihnen heraus und es kam so eine Begeisterung, dass sie etwas bewirken oder umsetzen wollten. Und ja, das ist so ein Beispiel dafür.
Gibt dir das Hoffnung?
Ja, krass Hoffnung, auf jeden Fall. Also es gibt mir auch krass Hoffnung, auch in dieser Klasse mit jemandem zu reden, den man zwei Tage kennenlernt und der dann ganz offen anfängt, über Gefühle auch zu reden, auch vor den anderen Jungs und über eine Trennung spricht beispielsweise, die ihn wütend gemacht hat und dann aber eigentlich traurig. Also was mir daran Hoffnung gibt, ist, dass es so eine, ich sag immer, ich möchte euch verstehen und das heißt noch lange nicht, dass ich einverstanden bin mit eurer Haltungsgequatsche, was ihr über Ausländer und so weiter und so fort spricht. Aber wenn es einmal die Möglichkeit gibt, dass wir uns begegnen und wir nicht irgendwie die, weiß ich nicht, linken Zecken aus Berlin sind und wir uns auf dieser menschlichen Ebene begegnen, dann passiert da einfach was und das gibt mir Hoffnung auf jeden Fall.
Ja, voll schön. Berührt mich voll. Finde ich voll gut. Und trotzdem frage ich mich, mit den anstehenden Landtagswahlen, also es gibt ja durchaus Szenarien, in denen so ein komplettes Land einfach in AfD-Hände fällt, weil die entsprechend koalieren. Was passiert mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in dem Moment? Und ich sehe da nicht viel Gutes aufziehen.
Da hast du recht. Also ich sehe da auch nicht viel Gutes aufziehen.
Irgendwie müssen wir müssen einen anderen Twist finden. Wir müssen da es ist so ein schweres Thema. Für woher kommt das? Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema, dass die Erkenntnis, dass uns da was ganz Übles schwant, gerade was Thüringen angeht, was Sachsen angeht, dass diese Erkenntnis irgendwie erst so im letzten halben Jahr bei ganz vielen Leuten reift. Woher kommt das?
Also ich bin da einfach so tief in dieser Thematik drin seit Jahren, dass ich das Gefühl habe, dass das einfach schon, die ganzen Expertinnen sagen das ja, seit Jahren sieht man die Zahlen. Also das ist eben nicht was ganz Neues. Was man aber jetzt wieder sieht, und das ist einfach nur irgendwie eine Logik, das was auch immer, dass man jetzt versucht, irgendwie eimerweise Geld nach Thüringen und Sachsen und nach Brandenburg zu bringen und nochmal kurz irgendwelche Feuer zu löschen. Aber danach gibt's wieder keinen Plan. Und das ist eigentlich das Fatale. Also alle gucken jetzt dahin, es gibt ganz viel Dokumentationen dazu und Berichterstattung und so weiter und so fort. Aber diesen Fehler dürften wir eigentlich nicht wieder machen, dass wir dann nach den Landtagssaalen sagen so, tja, Pech gehabt. Oh,
scheiße, ist blöd gelaufen.
Blöd gelaufen, shit, so gefährlich.
Tja, was machen also wir beide? Wie müssen damit umgehen?
Ich glaube, ich will hier einfach nochmal ganz klar sagen, dass wir da nicht mit irgendwelchen rechtskonservativen PolitikerInnen zu tun haben, sondern einfach mit super gefährlichen ideologischen Faschisten, die genau wissen, wie sie Macht bündeln, wie sie Geld besorgen können und wie sie genau das tun, was ich anfangs meinte. So, ich glaube, das ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu wissen. Und sie, they're playing das Volk. Ja, also sie spielen damit. Und auch uns, die anderen Politiker. Also die Naivität und das mangelnde kämpferische Bewusstsein und die klare Abgrenzung gegen die AfD, die ist einfach nicht da. Und obwohl wir alle Fakten wissen und so. Also muss was anderes her, irgendwie eine andere, ja, Emotionalisierung dagegen. Also ich meine, Frankreich gibt so ein bisschen Hoffnung, muss ich gerade sagen, die Wahlergebnisse in Frankreich, weil ich noch ein bisschen darauf spekuliere, dass vielleicht Menschen anders wählen, wenn es ums eigene Bundesland geht, als wenn es um eine Europawahl geht. Mhm. Das wäre nochmal zu hoffen. Vielleicht auch, dass wir es schaffen können, noch anders NichtwählerInnen zu mobilisieren, weil die AfD hat laut den Zahlen all ihre Wählerschaft ausmobilisiert. Das heißt, wenn es NichtwählerInnen gibt, dass dann vielleicht noch andere mobilisiert werden können. Aber nichtsdestotrotz, dann sind wir nicht bei 30%, sondern sind wir vielleicht bei 23%. Und es wird trotzdem schwer sein und es wird die nächsten Jahre so weitergehen. Und ich glaube, da ist es voll wichtig, dass wir gucken, was machen wir? Haben wir einen 10-Jahres-Plan? Und das gibt's einfach nicht.
Leider nicht.
Aber vielleicht können wir das zusammen angehen.
Wir beide, jetzt, heute. Aber es ist ein guter Aufruf. Also ich finde das gut, dass du das auch so ganz klar aussprichst und dass du da auch so eine klare Haltung hast. Weil auch die fehlt ganz vielen Menschen, einfach zu sagen, das sind halt einfach scheiß Nazis, so Punkt aus. Und da gibt es ja auch keinen Spielraum. Ich weiß nicht, ob du das Sommerinterview gesehen hast mit Tino Chrupalla. Ich saß da vorne und habe im Strahl gekotzt. Wirklich. Ich finde, dass der Moderator das gar nicht so schlecht gemacht hat, aber er hat ihn an bestimmten Stellen, hat er ihn mit Aussagen davonkommen lassen, die man so unkommentiert nicht stehen lassen darf. Also eine Aussage war, jeden Tag und jede Woche gibt es einen Mord durch Asylanten. Und es ist einfach schlicht falsch. Es macht aber was mit Menschen. Es macht Angst, es macht Stimmung und es ist nicht gut, das so stehen zu lassen.
Also schon alleine, dass jemand wie der Chrupalla bei Karin Mioska sitzt beispielsweise oder ein Sommerinterview macht, ist meiner Meinung nach ein Riesenfehler. Weil das setzt sie gleich und sagt, das ist eine demokratisch gewählte, demokratische Partei, die im Sinne unserer Demokratie arbeitet und deswegen, weil sie die Zahlen hat, darf sie auf einer Bühne sitzen und sprechen. Und da fängt für mich schon der Fehler an.
Sehe ich ähnlich. Also bin ich komplett auf einer Linie mit dir. Ich habe noch drei Fragen für dich. Nummer eins, was mich wirklich interessieren würde, du hast bestimmt ganz viele verrückte Ideen gehabt für irgendwelche Projekte, die du nie umgesetzt hast. Magst du mir von einem erzählen?
Oh, es gibt ein Projekt, das werde ich aber noch umsetzen. So, darauf habe ich so Lust. Und zwar ist das eine Kunstausstellung, wo wir uns komplett austoben dürfen und die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts komplett ad absurdum führen. Also sei es so Happenings oder Fotokunst oder irgendetwas, weil mich schon immer inspiriert hat, solche Fälle. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, irgendjemand hat im Tate Modern einen Koffer abgestellt und dann sind plötzlich die Leute einfach nur, wie es dann so da stand, sind die Leute drumherum gelaufen und gedacht, oh, interessantes Werk, interessant, was ist das, was will das mir erzählen? Und dieses Spiel damit, was ist Kunst, was darf die Kunst, wie weit darf die Kunst gehen, ist das noch Kunst? Das liebe ich und das hätte ich total Lust umzusetzen. Das wäre ein Spaßprojekt.
Ja, finde ich super spannend. Was ein bisschen es jetzt schwierig macht, du darfst die zweite Antwort nicht mit der ersten, die zweite Frage nicht mit der ersten vermengen, okay? Wenn ich einen Koffer mit 1 Million Euro auf den Tisch stelle, was machst du damit?
Ich hatte viele Jahre lang ein Herzensthema und das ist das, warum gibt es Hunger noch auf dieser Welt? Und dass ich eigentlich gesagt habe, wenn ich 36 Millionen im Lotto gewinne, dann wäre das eine Thematik, die ich angehen wollen würde. Weil das für mich das krasseste, nicht verständliche ist, auch glaube ich ab dem Moment nochmal verstärkt, seit ich Mutter geworden bin, dieses Gefühl zu haben, du kannst deine Kinder nicht ernähren. Und dass das eine Welt ist, in der das nicht sein muss. Und das ist so pervers, das ist so pervers und dass es dazu ein Start-up geben müsste, dass sich damit wirklich in der Tiefe beschäftigt. So. Und da gibt es bestimmt schon Sachen, also bin ich mir hundertprozentig sicher, Sachen, die im großen Stil auch daran forschen, wie kann ich dieses Problem lösen und das Problem ist lösbar, aber das wäre auf jeden Fall was, was mich interessieren würde, weil es eines der wichtigsten Themen ist auf dieser Erde, die gelöst werden müssen.
Ja, voll spannend, die Perspektive, dass du sagst, als Mutter das Gefühl zu haben, also dass du dich selber in die Lage versetzt, wie es wäre, wenn.
Also nicht beschreiblich, oder? Also nicht beschreiblich, dass es darin liegt und einfach diese Diskrepanz und diese Perversion, dass es das gibt, dass es Menschen gibt, die nicht ernähren können, nicht mal in Kriegsgebieten beispielsweise, sondern ganz normal die tagtäglich darum kämpfen und nicht genug Essen für ihre Kinder haben, kein sauberes Trinkwasser.
An der Stelle kann ich eine Empfehlung aussprechen, nämlich das Interview mit Jan Bredak sich anzuhören von Veganz, das ich mit ihm geführt habe, weil der ist ja jetzt erstmal unter Umständen jemand, der nichts Gutes tut für einen Good Cast, sondern ist ja ein For-Profit-Unternehmen, das vor allem Profit erwirtschaften will. Aber der hat eine ziemlich klare Mission. Der sagt, wir laufen auf einen absoluten Super-GOAT zu und ich will ein Teil der Lösung sein. Und das fand ich echt spannend, weil das in dem Gespräch hat sich das so rauskristallisiert, dass er eigentlich einen wirklich guten Auftrag hat. Meine letzte Frage an dich. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Ich würde gerne spielen von Mos Def, Umi Says. Und zwar geht es da um Shine Your Light. Und das ist mein Motto, Shine Your Light, an alle weiterzugeben.
Danke dir für das schöne Interview.
Bitte.
Tomorrow may never show up. For you and me, this life is not a promise. I ain't no perfect man. I'm trying to do the best that I can with what it is I have. I ain't no perfect man. I'm trying to do the best that I can with what it is I have. Put my heart and soul into the song.
Yes, yes.
Feel me from where I am to wherever you are. I mean that sincerely. Tomorrow may never come. No. For you and me, life is not a promise. Tomorrow may never appear. You better hold this very moment very close to you.
Right now.
Very close to
you.
Right now. So close to you.
Right now.
So
now,
close to you. side. My roommate said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My army said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My army said, shine your light on the world. Look around and things are so weak, people are so weak. Sometimes I feel like crying. Sometimes my heart gets heavy. Sometimes I just wanna leave and float away. Like sometimes I don't know what to do with myself. Passion takes over me. Feel like a man. Trying to maintain something. Hey, 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 hey. Put my heart and soul into this yard. I hope you feel me where I am to wherever you are. Sometimes I don't want to be bothered. Sometimes I just want a quiet life. Me and my baby, me and my lady. Sometimes I don't want to get into no war. Sometimes I don't want to be a soldier. Sometimes I just want to be a man. But Boomy said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My Abby said, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. I'm on black people. My Jim would say, shine your light on the world. Shine your light for the world to see. My elder said, shine your light on the world. Shine your light for the world. I want black people to be free, to be free, to be free. For my people to be free, to be free, to be free. For black people to be free, to be free, to be free. For black people to be free. That's all that matters. That's all that matters to me. That's all.
Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.